Ein kleines Dorf im albanischen Hinterland.
Also Jadar ist im Prinzip so ein verschlafenes Kaff,
das aber gerade sehr viel Aufmerksamkeit bekommt.
Italien hat sein Asylexperiment in Albanien angefangen. Dort hat das Land heute zum ersten Mal Migranten in Aufnahmelager gebracht.
In zwei Asylzentren, unter anderem in Jadar, will Italien Asylanträge im Schnellverfahren bearbeiten. Sie also auslagern, außerhalb der Europäischen Union. Und viele EU-Staaten, auch Deutschland, finden das spannend. Unsere Korrespondentin Silke Hane war vor Ort, hat sich angesehen, unter welchen Bedingungen die Menschen dort untergebracht werden sollen.
Raus kommt man da nicht, wie ein Dorfbewohner so schön gesagt hat, außer sie lernen zu fliegen.
Wir schauen uns dieses umstrittene Experiment heute genauer an.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News nehmen wir uns jeden Tag ein Thema und packen das für euch aus. Wir liefern euch persönliche Eindrücke und ordnen das Ganze auch ein. Heute ist Donnerstag, der 17. Oktober. Gerade findet wieder ein EU-Gipfel statt und da geht es vor allem um das Thema, über das die EU seit Jahren streitet. Die Asyl- und Migrationspolitik. Und einen Tag vor Beginn dieses Gipfels, also am 16. Oktober, ist in Albanien im Hafen von Shengjing ein Schiff angekommen. An Bord 16 Geflüchtete aus Bangladesch und Ägypten. Die wollten eigentlich nach Italien, sind im Mittelmeer in internationalen Gewässern aber aufgegriffen und von Italien dann nach Albanien gebracht worden. In neu gebaute Asylzentren. Ein entsprechendes Abkommen hat Italien mit Albanien im vergangenen Jahr geschlossen.
Abbiamo stretto con l'Albania un accordo storico.
Als historisches Abkommen. So bezeichnet Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni das. Unsere Korrespondentin hat sich diese neuen Asylzentren angeschaut.
Ich bin Silke Hane. Ich arbeite seit 2 Jahren im ARD-Studio Wien und Südosteuropa. Wir sind hier für 12 Länder zuständig, darunter auch für Albanien.
Silke war im August dort. Die italienische Botschaft hat da eine Führung für JournalistInnen gegeben. Wie sieht's in diesen Camps aus? Es gibt ja 2.
Das eine ist das Aufnahmelager im Hafen von Shengjin. Das ist ein aufstrebender kleiner Tourismusort. Und direkt neben dem Strand, da wo sich also die Touristen im August in der Sonne geräkelt haben, ist ein kleiner Hafen und da ist ein ganz kleines Aufnahmelager errichtet worden. Ein abgezäuntes Areal in dem kleinen Hafen mit mehreren grau-beigen Containern, Bürocontainer. Der Boden ist so betonversiegelt und grün angemalt, aus welchem Grund auch immer. Und da werden die Flüchtlinge erstmal registriert. Und wenn das erfolgt ist, dann werden die nach Jadar gebracht. Das ist ein kleines Dorf im Hinterland. Und neben diesem kleinen Dorf, da fließt so ein Bächlein und dann eine Hügelkette und dazwischen lag ein alter Militärflughafen. Und dieses Gelände ist jetzt eben auch komplett betoniert worden und auch eingezäunt worden. Ein 5-6 Meter hoher Zaun mit so Lamellen. Und da drin eben wurde auch ein weiteres Containerlager errichtet, viel größer als das im Hafen. Also da stehen Dutzende Wohncontainer. Da stehen auch Haftcontainer für Leute, die dort eventuell straftätig werden. Und dann gibt es noch einen weiteren Teil, wo dann später Leute untergebracht werden, die abgeschoben werden sollen.
Und das heißt, das ist ein alter Militärflughafen, komplett abgezäunter Bereich, also 5-6 Meter hoher Zaun mit so Lamellen. Das heißt, da kann man auch nicht dran hochklettern. Also es ist, hat schon so ein bisschen, wie es klingt, so was Gefängnismäßiges auch irgendwie.
Ja, also ich meine, die Leute sind natürlich in dem Lager, haben sie eine gewisse Bewegungsfreiheit, aber raus kommt man da nicht, wie ein Dorfbewohner so schön gesagt hat, außer sie lernen zu fliegen.
Und wie wird man dann dort als Geflüchteter, als Migrant untergebracht?
Wir lassen mal kurz Agostino Piccirillo sprechen. Das ist der Militärattaché der italienischen Botschaft in Albanien. Der nimmt uns mal mit in so einen Container.
This is for people con tutte le comodità necessarie di cui hanno bisogno.
Also Piccirillo sagt eben ja, also hier für 4 Leute und mit allen Annehmlichkeiten, die man sich nur so vorstellen kann. Und dann beschreibt er den Rest des Lagers. Es gibt einen Kantinenteil, einen Teil mit Duschen, einen Teil mit Toiletten, einen Betreuungsteil, also da, wo die rechtliche Abwicklung der Asylverfahren stattfindet, der eben sehr wichtig ist und wo die Leute ankommen. Und er sagt, wir starten also mit ungefähr 300 Leuten, dann kommen vielleicht 500, dann irgendwann 1000, was stark auch von den Migrationsströmen abhängen würde. Und insgesamt soll das Lager ja dann auf 3000 Leute ausgerichtet sein. Innen drin sind diese Wohncontainer für 4 Leute ausgerichtet, das hat er ja gesagt. Da stehen 2 Stockbetten, 2 Doppelmetallschränke und 4 Plastikstühle pro Container. Wir waren zu dritt in so einem Container und ich fand es relativ beengt. Und die Aufenthaltsqualität draußen ist auch sehr beschränkt, weil, wie gesagt, das ganze Areal wurde eben einfach betoniert. So ein glatter, grauer Betonboden. Da stehen keine Bänke, da stehen keine Bäume. Und wie gesagt, wir waren im August da. Wir standen da in der prallen Mittagssonne. Es war unfassbar heiß, nirgendwo war Schatten. Mhm. Also die Aufenthaltsqualität ist wirklich, hält sich in Grenzen.
Mhm. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie Geflüchtetenlager in Deutschland, in einer deutschen Großstadt, so bis auf diesen riesigen Zaun?
Ja, es sind diese grau-beigen Container, wie wir sie auch aus Deutschland kennen, aus so improvisierten Flüchtlingsunterkünften. Ich finde, dass aber dieser hohe Zaun, vor allem auch dieser betonierte Boden und so, das verändert den Charakter doch sehr, eben weil die Leute da einfach nicht rauskommen. Und das hat schon was von eingesperrt sein, ganz eindeutig.
Mhm. Wie hast du dich gefühlt, als du durch dieses Gelände gegangen bist? Wie hat das auf dich gewirkt sonst?
Ich fand das beklemmend. Es ist halt einfach eine unwirtliche Situation, ja. Also es ist alles eben grau und betonig und hart und ja, ein bisschen deprimierend.
Diese Asylzentren werden für hunderte Millionen Euro von Italien gebaut und organisiert. An den EU-Beitrittskandidaten Albanien soll dafür kein Geld geflossen sein. Das Land bekomme nur eine Aufwandsentschädigung von 16 Millionen Euro pro Jahr, heißt es. In der ersten Jahreshälfte sind ungefähr 30.000 Geflüchtete über das Mittelmeer in Italien angekommen. Deutlich weniger als im Jahr davor. Bis zu 3.000 sollen in den Asylzentren in Albanien unterkommen können. Wie genau soll das dann mit dem italienischen Asylverfahren dort ablaufen?
Das sollen ja Schnellverfahren sein. In 28 Tagen soll das Ganze über die Bühne gehen. Das heißt, da soll in kürzester Zeit dann entschieden werden, ob die Männer abgeschoben werden oder Asyl bekommen und dann auch nach Italien überstellt werden.
Und das Ganze läuft dann aber nach italienischem Recht ab?
Ganz genau. Das Gebiet wurde an Italien übergeben. Da wird italienisches Recht eben angewandt und von italienischen Beamten vor allem auch durchgeführt. Also italienische Richter, italienische Staatsanwälte, italienische Anwälte. Zum Teil soll das Ganze auch über Videoverfahren ablaufen. Das heißt, die Leute sind nicht alle unbedingt in Albanien, sondern zum Teil sitzen die dann in Rom und entscheiden darüber.
Und wer kommt in diese Lager? Das sind ja nur Männer, ne?
Es sollen nur Männer sein, nur Volljährige. Und gesunde Männer und auch nur solche aus Staaten, die Italien zu sicheren Drittstaaten erklärt hat. Das heißt, wo die Anerkennungsquoten dann auch entsprechend gering sind.
Das heißt, es sind jetzt keine Menschen aus beispielsweise Syrien, die dann in diese Lager erstmal kommen?
Solange Syrien kein sicherer Drittstaat ist, soll das nicht so sein, genau.
Wie muss man sich das dann aber vorstellen, wie die dann ausgewählt werden? Also Geflüchtete, die Asyl beantragen wollen, die sollen ja auf hoher See, also in internationalen Gewässern, noch bevor sie italienisches Gebiet erreichen, aufgegriffen werden. Und wie wird dann geschaut, wer jetzt wohin kommt? Wie läuft das ab?
Das soll auf hoher See entschieden werden, was auch einer der problematischen Punkte ist, wie Juristen eben deutlich machen, weil oft die Leute ja gar keine Pässe oder irgendwas dabei haben. Das sagt auch der Experte für internationales Recht, Christoph Hein.
Auf hoher See oder wo soll herausbekommen werden, ob jemand eine sexuelle Gewalt erfahren hat oder ob er ein Folteropfer ist oder auch, ob überhaupt die Minderjährigkeit festgestellt werden kann unter diesen Bedingungen. Das heißt, diese Beschränkung auf Nicht-Ausschiffung von besonders Schutzbedürftigen ist einer der großen Zweifel, die in der ganzen Konstruktion anhängig sind.
Wie soll man auf hoher See entscheiden, wer jetzt in diese sowieso schon ja qua Definition eigentlich sehr kleine Gruppe fällt?
Ja, ich meine das und aber ja auch die Frage, wenn du dann in Albanien landest, ein Asylverfahren durchlaufen sollst, in sehr, sehr kurzer Zeit, ist ja trotzdem auch die Frage, wie läuft das dann auch mit Rechtsbeistand? Kriegst du einen Anwalt und alles Mögliche? Oder das stelle ich mir jetzt auch nicht so easy vor.
Ja, das ist einer der vielen kritischen Punkte an diesem Lager. Die Leute kriegen anwaltliche Hilfe, Rechtsbeistand zur Verfügung gestellt, das sagen die Italiener, das haben sie immer wieder betont. Aber trotzdem, es gibt einfach wahnsinnig viele offene Fragen nach internationalem Recht, die hier noch geklärt werden müssen, im Zweifelsfall auch durch Gerichtsverfahren und Klagen.
Welche offenen Fragen sind das zum Beispiel sonst?
Ganz entscheidend ist natürlich die Frage, darf man eigentlich Leute überhaupt einsperren in so einem Lager? Es ist ja so, in der EU darf man das eindeutig nicht. Und da ist es ja jetzt so, dass ja die Leute quasi auf italienischem Territorium sind, aber umgeben von albanischem Territorium. Das Problem ist nur, wer klagt. Also die EU-Kommission hat ja schon quasi angekündigt, dass sie es nicht machen wird. Sie hat gesagt, also für dieses Lager sind wir nicht zuständig, was ich überraschend fand, weil Asylrecht immer EU-Recht ist. Mhm. Dass andere Staaten sich gegenseitig verklagen, kommt so gut wie nie vor. Und dann besteht noch die dritte Möglichkeit, dass also einer der Insassen klagt, was aber meistens natürlich nur mit der Unterstützung internationaler Organisationen oder NGOs funktioniert.
Würdest du sagen, ich meine, Albanien möchte gerne in die EU, ist aber kein EU-Mitgliedstaat mittlerweile. Wir haben in den vergangenen Jahren ganz viel über Korruption in Albanien auch immer wieder berichtet. Ist Albanien ein Land, wo man so ein Asyllager, ja, menschenwürdig betreiben kann?
Zuständig für den Betrieb des Lagers ist ja erstmal Italien. Es gibt Menschen in Albanien, die befürchten, Experten, politische Analysten, die befürchten, dass sich im Umfeld dieses Lagers ein reger Menschenschmuggel etablieren könnte, eben dann mit Hilfe auch der albanischen Mafia. Das wird man sehen müssen. Albanien ist theoretisch laut internationalem Recht dafür zuständig, darauf zu achten, dass auf seinem Grund und Boden auch durch ein anderes Land keine Menschenrechtsverstöße begangen werden. Ich gehe davon aus, dass Albanien das nicht intensiv kontrollieren wird, weil man eben sich der EU andienen möchte. Und Italien selber steht natürlich auch in der Pflicht, darauf zu achten, dass in diesem Lager menschenwürdige Bedingungen herrschen. Mal abgesehen davon, wie menschenwürdig das eben ist, Leute einfach einzusperren.
Ihr wart mit dem italienischen Botschafter in Albanien dann unterwegs und eben mit den Behörden dort. Was hattest du für ein Gefühl, wie das Ganze gerade präsentiert wird? Es klingt ja schon alles sehr, sehr positiv nach sehr, guckt mal, was wir hier jetzt aus dem Boden gestampft haben.
Ja, also der italienische Botschafter war sehr, sehr bemüht und hat das auch eigentlich offen zugegeben, dass er darum bemüht ist, dass das eben ein mustergültiges Projekt ist, ja. Also da gibt es ein Krankenhaus oder einen Krankenflügel und alles hat seine Ordnung und so weiter und so fort. Als ich dann gefragt habe, wie ist das eigentlich juristisch, darf man die Leute eigentlich einfach so einsperren, hat dann kurz so eine semantische Diskussion darüber angefangen, ja, sind die Leute da inhaftiert oder eingesperrt oder nicht oder und ich habe dann gesagt, okay, aber darf man sie ihrer Bewegungsfreiheit berauben? Und da hat er das Interview einfach abgebrochen. Das heißt, diese Frage ist wirklich der neuralgische Punkt sozusagen, auf den das hier hinausläuft.
Ob dieses Modell, Asylverfahren aus der Europäischen Union in sichere Drittstaaten auszulagern, weiter ausgebaut werden könnte, darüber diskutiert auch die EU diese Woche bei ihrem Gipfel. Es gibt nämlich viele Reaktionen und Meinungen zu diesem Experiment in Albanien. Jana Niehoff aus dem Unboxing News Team fasst uns die zusammen. Jana, wer sieht diese Asylzentren denn positiv? Also die italienische Regierung ja auf jeden Fall schon mal.
Ja, also allen voran natürlich Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die hat den Deal eingefädelt. Mhm. Aber nicht alle Politiker und Politikerinnen in Italien sagen, ey, das ist super, was da passiert. Aus der Opposition gibt es von vielen Seiten Kritik. Die Linke in Italien sagt zum Beispiel, dass sie hofft, dass juristisch dagegen vorgegangen wird. Und die Mitte-Links-Partei PD sagt, das ganze Vorhaben sei einfach zu teuer und Italien würde das Geld doch zum Beispiel im Gesundheitssystem besser gebrauchen können. Mhm. Und auch die Opposition in Albanien, die ist gar nicht happy mit dem Deal. Deal. Sie sagen nämlich, der Plan sei intransparent und wurde ohne ausreichend öffentliche Debatte beschlossen.
Auch Deutschland schaut ja auf diesen Deal. Wie sind da die Reaktionen?
Na, unterschiedlich. Also Zustimmung gibt es vor allem von der CDU. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen zum Beispiel, steht dem Vorhaben eher positiv gegenüber. In einem Brief schreibt sie, dass die EU aus diesem Deal praktische Lehren ziehen könnte. Und auch einige Kollegen von ihr in der CDU sehen Asylverfahren außerhalb der EU eher positiv. Zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete Jürgen Hart. Parteichef Friedrich Merz hatte sich übrigens vor einigen Monaten schon geäußert. Er hatte das Projekt gegenüber der FAZ als Vorbild bezeichnet und betont, auch er könne sich für Deutschland eine Asylabwicklung in Drittstaaten vorstellen. Aber natürlich gibt es auch Gegenwind. Der Abgeordnete im Europaparlament Erik Marquardt von den Grünen kritisiert das Projekt.
Ich glaube, dass man sich da auf einen Weg gemacht hat, wo man vor allem schaut, welche große Lösung findet man denn für die mehreren hundert Herausforderungen, die wir im Thema Flucht und Migration eigentlich so haben.
Ja, 100 Herausforderungen, eine Lösung. Er sagt halt, die eine große Lösung, die gibt es seiner Meinung nach nicht. Auch Lars Castellucci von der SPD twittert, dass die Kosten zu hoch seien und die Menschenrechte eben nicht garantiert werden. Und die meiste Kritik gibt es aber von Hilfsorganisationen.
Was sagen die?
Das weltweite Netzwerk Médecins Sans Frontières, also Ärzte ohne Grenzen, hat am Mittwoch ein Statement rausgegeben, in dem sie vor Menschenrechtsverletzungen warnen und sagen, dass Italien sich seiner Verantwortung entziehen würde. Der gleichen Meinung ist auch das IRC, das International Rescue Committee. Das hatte im Vorfeld gesagt, dieses Abkommen sei unmenschlich und untergrabe den Grundsatz der EU-Solidarität. Auch Amnesty International hat sich geäußert. Schon Ende Juli hatten sie gesagt, das Lager in Albanien sei ein Schandfleck für die italienische Regierung und es sei eben auch rechtswidrig. Viele andere Organisationen wie Sea-Watch Italy zum Beispiel oder Pro Asyl haben auch schon Kritik geäußert.
Also sehr unterschiedliche Haltungen dabei. Du hast ja auch ein bisschen die Reaktionen in deutschen sozialen Medien angeschaut, ne?
Ja, genau. Also ich war auf sozialen Medien unterwegs, habe mir die Kommentare dazu durchgelesen. Bei einem Tagesschau-Post zu diesem Thema auf Instagram hatte der meistgelikte Kommentar, der mir angezeigt wurde, rund 1400 Likes und sagt, dass Italien eben alles richtig machen würde. Andere beschweren sich aber auch in den Kommentaren, dass das Problem ja einfach nur verschoben werden würde oder nennen das Projekt eine menschenfeindliche Aktion. Also auch hier geteilte Meinungen.
Auch wenn es also sehr unterschiedliche Haltungen dazu gibt, ein Lernbeispiel dürfte das Ganze für viele sein. Könnte das aber noch mehr werden? Also könnten auch andere Staaten jetzt solche Asylzentren in Albanien aufbauen?
Jein, Albanien hat ja schon betont, dass es diesen Deal nur mit Italien macht und begründet das ja auch so ein bisschen mit der gemeinsamen Geschichte. Also es gibt da enge Verbindungen und ich glaube nicht, dass Albanien jetzt besonders scharf darauf ist, zum Außenlager für die gesamte EU zu werden.
Aber es gibt natürlich andere Länder, die gerne auch in die EU wollen würden und wo man denken könnte, ja gut, vielleicht entstehen dann die nächsten Lager in den Staaten, die sich auch gerne vielleicht ein bisschen der EU gegenüber offen zeigen wollen.
Das kann natürlich sein. Das wird sich einfach zeigen müssen. In meinen Augen ist das vor allem ein weiterer Schritt, mit dem die EU ihre eigenen juristischen Standards untergräbt aufgrund des rechtspopulistischen Drucks, der sich eben über die Jahre jetzt in der EU aufgebaut hat, weil es ist eben problematisch und das muss man auch sagen, Leute einzusperren, ohne juristischen Grund, ohne dass sie eine Gefahr darstellen, Menschen einfach in Lager zu sperren, die EU, obwohl das ja zu italienischem Gebiet ernannt wurde, von Italien betrieben wird, erklärt sich die EU da einfach für nicht zuständig, guckt sich das an, sagt, das ist ein Lernbeispiel. Also in meinen Augen ist das Ganze ein großes juristisches Experiment und was dann eben auf dem Rücken von Menschen, die dort eingesperrt sind, dann ausgetragen wird. Wenn es jemandem gelingt, gegen diese Art von Unterbringung zu klagen, dann kann das sein, dass das Ganze noch kippt. Das sagen auch mehrere Experten, dass sie sehr gespannt sind, wie das Ganze ausgeht in den kommenden Jahren.
Wie ist es jetzt bei dir? Wirst du das weiter beobachten? Man muss ja jetzt mal sehen, auch wie dann wirklich am Ende auch die Unterbringung ist, wie das mit den Asylverfahren abläuft und so. Habt ihr schon einen Termin, wann ihr das nächste Mal hinfahrt, draufschaut? Könnt ihr jederzeit hin?
Also hinfahren kann man immer. Die Frage ist, ob
kommt man
rein kann.
Genau.
Was ja dann auch eine Frage der Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden ist. Und ja, ich denke, das wird uns weiter beschäftigen in den kommenden Jahren. Vor allem auch, was eben in der Umgebung passiert, was das mit den Albanerinnen und Albanern macht, die da in der Umgebung leben und arbeiten. Und manche hoffen ja auch, dass sie dann da eben Anstellung finden. Also wie das auch die Region dort verändert, wie das weitergeht.
Wir müssen also abwarten, wie sich dieses Experiment entwickelt. 4 der 16 Geflüchteten sind kurz nach ihrer Ankunft in Albanien jetzt übrigens doch nach Italien gebracht worden. 2 Männer waren noch nicht volljährig und 2 haben gesundheitliche Probleme. Das war Unboxing News für heute. Teilt unseren Podcast gern, wenn auch andere Leute den hören sollten, und gebt uns gern ein paar Sterne, wenn ihr Unboxing News mögt. Das Team der Folge: Monika Ahrens, Jana Niehof, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.